Herzlich willkommen bei Staffel 1, Folge 17 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeier. Grüß dich, Patrick.
Hallo Michael, sei gegrüßt. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, da hatten wir kaum Auswahl.
Ja, es schmerzt schon. Ich meine, wie ging es dir?
Ich habe echt Scheuklappen dann aufgezogen und einfach gesagt, so, den Film nehme ich und ich gucke mir nichts weiteres an, um mich nochmal umzustimmen, weil da weißt du ja gar nicht, wo du aufhören sollst.
Richtig, richtig. Ich habe es auch am Ende ausgewürfelt. Mir ging es absolut genauso. Ich hatte 1000 Filme zur Auswahl, 100 in der engeren Auswahl, dann eine Shortlist von vielleicht 10 und dann am Ende habe ich gesagt, ach komm, hier. Ich zähle es einfach. Ich mach einen Fingerabzählreim-Dingsbums draus und so.
Okay, und was ist es geworden?
The Silent Partner. Was amüsant ist, da wir lesen ja immer aus dem Lexikon des internationalen Films vor. Und in Deutschland ist der Film kein S-Titel. Ist ein G-Titel. Das hat mich wirklich jetzt überrascht, weil ich habe vorher nicht reingeguckt bei filmdienst.de. Und hier wird er mit dem deutschen Titel G, also G, einfach der Buchstabe in Großschrift benannt.
Ach so, okay.
Der im Original Give heißt. Jetzt ist Give tatsächlich so ein internationaler Alternativtitel, den ich nirgendwo anders gefunden habe. Also was immer auch, dass der Filmdienst hier schreibt, es entspricht nicht der Wahrheit. Es gibt einen französischsprachigen Alternativtitel, eben weil der Film auch in Kanada produziert wurde. Aber Give oder G heißt der Film nirgendwo. Der Film heißt The Silent Partner.
Das macht es ein bisschen schwierig, den irgendwo mal zu finden.
Ja, das ist. Man findet ihn unter Silent Partner. Okay. Also, übrigens, in der DDR hieß der Film Sein Partner ist der Tod. Und weitere Alternativtitel sind Give, der Parasit, auch noch nie gehört, und Dein Partner ist der Tod. Ich nehme an, der liegt irgendwo mal im Fernsehen. Eine Kinoauswertung hat er meines Wissens nach nie bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, kurz und knapp. Ich lese mal kurz vor, worum es geht. Ein Bankangestellter kommt durch Zufall einem geplanten Überfall auf die Spur und überlistet den Gauner mit dessen eigenen Mitteln. Die von der Idee und dem schauspielerischen Potenzial der Darsteller geradezu provozierte Ironisierung des Genres wird von der Inszenierung zugunsten einer konventionellen Spannungsgeschichte fast völlig verschenkt. Für Freunde des Genres dennoch annehmbare Unterhaltung. Ab 16. Oh.
Annehmbare Unterhaltung.
Ja. Nicht mit sehr viel Lob bedacht. Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und er ist mir auch auf größeren Umwegen begegnet. Es ist tatsächlich relativ schwer, ihn zu kriegen. Er hat eine relativ späte DVD-Auswertung bekommen, 2007, 2008. War dann auch nur in den USA verfügbar. Ich glaube, das ist bis heute so. Hab mir auch die DVD dann importiert. Die hat auch ein unglaublich schlechtes Cover. Also alles sprach eigentlich dagegen, mir diesen Film zu besorgen. Aber ich habe damals die Rezension eines mir sehr, sehr vertrauenswürdig erscheinenden Filmschreibers gelesen und der sagte, das ist so eines der übersehenen Edelsteinchen des 70er Jahre New Hollywood Kinos. Und ich dachte, ja, cool. Und packte die DVD aus, sie sieht brunzhässlich aus, hat so ein neumodisches, ganz schlecht gefotoshopptes Cover, was wie eine Mischung aussieht aus Reservoir Dogs und Ocean's 11, worauf man offensichtlich so ein bisschen einzahlen wollte, dass sich die Käufer da vertun und außerdem diesen Film mitnehmen. Und was du tatsächlich hast, ist ein sehr drögen, spröden, möchte ich eigentlich vielmehr sagen, anarchischen, auch sehr lustigen und knallharten Thriller aus dem Jahre 1978. Mit wirklich coolen Leuten in der Besetzung wie Elliot Gould, Christopher Plummer, Susanna York. Oh. Also durchaus prominent besetzt. Drehbuchseitig auch sehr prominent geschrieben, nämlich von Curtis Hanson, der in späteren Jahren große Erfolge haben sollte, auch als Regisseur, zum Beispiel von L.A. Confidential oder Wonder Boys, der auch White Dog für Samuel Fuller geschrieben hat, über den ich auch schon mal kürzlich hier gesprochen hatte. Also drehbuchseitig prominent, regieseitig weniger. Daryl Duke ist so ein TV-Type, also hat viel TV gemacht in seinem Leben, ist am meisten bekannt für den Mehrteil die Dornenvögel, also das, was unsere Eltern damals gerne gesehen
natürlich,
haben.
Natürlich, ja.
Hat auch später in seiner Karriere noch viel anderes TV gemacht, auch ein paar Columbo, ich glaube zwei spätere Columbo-Episoden. Und ansonsten natürlich, ja, vor allem vor der Kamera gut besetzt. Elliot Gould ist auch gewohnt gut hier in The Silent Partner. Kennt man ja aus Nashville, aus The Long Goodbye, also den beiden Robert Altman-Filmen. Oder aus MASH, also auch ein Robert Altman-Film, viele Robert Altman-Filme. Er ist so der schluffige Sympathieträger mit der dunklen Seite, wie man eben aus anderen Filmen kennt.
Ja, ich lese ja auch gerade, dass auch John Candy da mitspielt.
Ja, John Candy spielt eine kleine Nebenrolle tatsächlich. Die ist auch ein bisschen, also ansatzweise lustig gehalten, aber nicht so wirklich brachial komisch. Also hat nichts mit dem John Candy zu tun, den wir dann in späteren Jahren sehen in, was weiß ich, ein Ticket für zwei oder so. Mhm. Oder Little Shop of Horrors und dergleichen. Der Film ist düster, ironisch, ein Neo-Noir, sagt man so gern. Ich finde das Wort langsam so ein bisschen überstrapaziert, deswegen halte ich es mir eigentlich lieber vom Leibe. Er spielt aber schon tatsächlich, da das Lexikon hier recht, durchaus so mit klassischen Strickmustern, diese Art von Film. Die Prämisse, die finde ich ja unwiderstehlich tatsächlich. Also die möchte ich kurz erzählen, weil ich glaube, das spoilere ich auch nicht so viel. Der Film hat unglaublich viele Wendungen. Und der erste große erzählerische Hakenschlag ist eben derjenige, dass ein Bankangestellter, den Elliot Gould spielt, halt erfährt, dass ein Banküberfall stattfinden soll. Und was tut er? Er räumt die Kasse leer, packt es quasi so in seine Tasche, die er mit zur Arbeit genommen hat. Und als dann der Raubüberfall stattfindet, gibt er eben dem Bankräuber quasi das Geld, was übrig geblieben ist, und geht heim mit der eigenen Tasche voller Geld. Und was dann eben passiert ist, dass die Nachrichten davon berichten, dass da $50,000 erbeutet wurden. Und der Bankräuber dann sagt, ich erzähle das jetzt sehr verkürzt, warte mal, da sind nur $5,000 in meiner Tasche. Was ist mit dem Rest geschehen? Und dann natürlich zu einem Bankangestellten geht und sagt, lass mal reden. Das klingt jetzt einigermaßen amüsant. Ich glaube, soll es auch sein. Aber es ist tatsächlich knallhart. Also den Bankräuber, den Christopher Plummer hier spielt, der ist wirklich knallhart. Und der sorgt auch für einige Brutalitäten, die ganz schön an die Nieren gehen. Also der Film ist durchaus gewalttätig auch, hat auch einige sehr grafische, explizite Gewaltmomente. Christopher Plummer, damals an einem ganz interessanten Punkt in seiner Karriere, hat er zu Beginn seiner Karriere hier den Kapitän von Trapp da in The Sound of Music gespielt. Also eine totale Sympathieträgerrolle. Und dann eigentlich 10, 15 Jahre relativ wenig gemacht, bis er dann halt so wiederkam, unter anderem hier mit dem Film hier, und seitdem auf Schurkenrollen abonniert ist, wie in The Insider oder Star Crash, ist ja auch so mein Liebling von Luigi Cozzi, oder natürlich als Star Trek Schurk in Star Trek 6. Ja. Also der Film hat einfach unglaublich viel Spaß, weil erstmal so der Hook, oder wie soll man das sagen, die Prämisse finde ich erstmal unglaublich spannend. Wie kommen die beiden aus der Situation wieder raus, ohne dass sie sich beide verraten, weil keiner von den beiden kann ja zur Polizei gehen und sagen, guck mal, der andere hat Scheiße gebaut, beziehungsweise mir mein Geld geklaut, sie müssen ja irgendwie zusammenarbeiten, das versuchen sie dann eben auch, aber in der Dynamik wird es dann relativ abgründig und ich würde sagen grenzwertig pervers, es gibt auch einige Brutalitäten, es spielt doch so eine, ja, mutmaßlich, ich möchte ja nicht zu viel verraten, Femme Fatale mit rein, Celine Lomez spielt die für die Familie von Elliot Gould als Pflegekraft arbeitet und plötzlich sagt, ja, du bist ja der Held des Banküberfalls, dass er irgendwie den Täter die Flucht gejagt, jetzt bin ich heiß auf dich. Aber dann stellt sich eben heraus, die kennt eben auch den Brutalinski-Bankräuber und ach, es ist ganz verquer und eigentlich ein unlösbares Problem, eine unlösbare Aufgabe, die sich der Film selber stellt und dann aber wunderbar geschickt löst am Ende. Kanadische Produktion, deswegen auch John Candy in einer Nebenrolle, ja. Vermutlich, spielt in Toronto, macht auch nie einen Hehl daraus, also ein Geheimnis daraus, möchte ich sagen, also wie viele Filme, die in Kanada produziert werden, da behaupten, sie spielen in New York und ist wirklich The Silent Partner ein echter Geheimtipp, würde ich mal sagen. Also ich empfehle ja auch oft Filme, von denen ich denke, ja, sind so Festival-Lieblinge und hat man vielleicht schon gesehen und ist vielleicht auch so ein bisschen akademisch, aber der, ich glaube, ist wirklich unterrepräsentiert in Deutschland zumindest und wer auf Noirs steht und auf Jolly, also der Christopher Plummer kann hier jedem schwarz behandschuhten Italo-Filmmörder Konkurrenz machen, der sollte sich wirklich diesen Film angucken. Der ist bitterböse und ja. sehr spannend.
Ja, jetzt ist ja eher Christopher Plummer wieder in seiner lustiger, schrulliger Onkel-Rolle. Ja.
Er ist ja auch mittlerweile 90, also.
Naja. Eben, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, spielt er auch bei Knives Out natürlich mit.
Ja, richtig. Und darf ganze Filme retten, wie zuletzt für Ridley Scott. Ja.
Ach, alles Geld der Welt, stimmt.
Ja, ich glaube, sogar noch eine Oscar-Nominierung draufgesetzt. Ja. Von wegen so, und danke, dass du zur Rettung kamst, jetzt hier nochmal nominiert. Ja, toll besetzt. Ich mag den Film.
Lieblingsszene?
Ja, wie es bei so Thrillern ist, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich glaube, die Erkenntnis, als Elliot Gould hier Christopher Plummer im Weihnachtsmann-Kostüm sieht und eben spitz kriegt, dass der jetzt gleich die Bank überfallen wird, so verkleidet mit Rauschebart und eben diesen Moment der Erkenntnis hat, so von wegen, das könnte ich doch für mich nutzen. Ich habe keine Kohle und vielleicht steht die meine Kollegin dann doch ein bisschen mehr auf mich, wenn ich Geld habe. Das ist eben auch nur so ein Nebenhandlungsstrang. Ich glaube, das ist schon so der schönste Moment. Weil man eben auch während des Banküberfalls die ganze Zeit der Zuschauer das Wissen darum hat, dass da gerade unter dem Tresen was ganz anderes passiert.
Klingt interessant. Es ist ja auch so, dass, ich meine, so dieses, wir zocken Gangster ab.
Gangster, die sich gegenseitig abzocken.
Oder so, ja.
Insofern passt das ja schon mit diesem Ocean's 11 inspirierten Cover, das wirklich furchtbar aussieht, aber ja.
Wie ist es da auch, wo du so erzählst, dass immer so bounds auch so im Kopf rumgeschwirrt? Nicht ganz zu vergleichen, aber.
Doch, sowas. Ich würde, also insofern schon zu vergleichen, als dass ich sagen würde, wer Bound mag, der oder die wird auch The Silent Partner mögen.
Cool.
Ich vermute, du hast ein bisschen Kontrastprogramm zu mir, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh ja. Ich habe einerseits, ich meine, man sieht es ja schon, es ist der Schamane und die Schlange. Aber ja, das ist wirklich Kontrastprogramm. Es ist schwarz-weiß, er ist von 2015, er hat keine bekannten Schauspieler dabei, aber ist ein ganz toller Film. Aus Kolumbien, Venezuela, Argentinien, stimmt.
Oh, du bist so ein bisschen abonniert gerade auf Südamerika, merke ich.
Ja, ich lese einfach mal vor, was das Lexikon schreibt, weil muss echt dazu sagen, das Lexikon ist diesmal wirklich sehr, sehr präzise und sehr gut. Anfang des 20. Jahrhunderts soll ein Schamane einen deutschen Forscher im Amazonasgebiet zu einer geheimnisvollen Pflanze führen. 30 Jahre später wiederholt sich das Szenario mit einem US-amerikanischen Botaniker. Beide Male wird die Reise zum Kampf um Autorität, Entscheidungsgewalt und die Verteilung von Wissen. Nach Tagebuchaufzeichnungen des Anthropologen Theodor Koch Grünberg sowie des Ethnobotanikers Richard Evans Schultes erzählt der Film in erhabenen Schwarz-Weiß-Bildern von der Identitätssuche eines Indios, der durch die Verwüstung der Kolonialisierung den Kontakt zur Geschichte und Vorstellungswelt seines Stammes verloren hat. Zwar schließt das hypnotische Drama stellenweise an bekannte westliche Erzählweisen an, dennoch gelingt ihm weitgehend eine Revision des ethnografischen Blicks. Ja, das ist wirklich gut beschrieben. Also, der Schamane und die Schlange ist einer der schönsten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Amazonas und des Dschungels sind ja wirklich hypnotisch, wirklich großartig. Der Kontrast ist hoch, du bist ständig umgeben von den Naturlauten, Wasser fließt, Insekten schwirren rum und dazu hast du die Schauspieler auch darin, gerade eben die beiden Schauspieler, die den Schamanen darstellen, also eben einmal als Junge, der heißt Kara Makate und eben als alter Kara Makate, die sind großartig und das sind ja eigentlich Laien Schauspieler, also wirklich, ich glaube, der ältere Kara Makate hat dann nochmal in einer Episode von Regisseur Ciro Guerras TV-Serie mitgespielt.
Wie hieß die TV-Serie?
Gibt es auf Netflix anscheinend. Habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Heißt Green Frontier.
Okay.
Ciro Guerra hat ja noch den Birds of Passage gemacht, den ich auch noch sehen will. Der ist von letztem Jahr. Ja, nee, also die beiden Schauspieler, die sind großartig. Die tragen auch diesen Film. Ich hätte es ja eben nicht so gutes Schauspiel von jemandem erwartet, der nur noch nie wo mitgespielt hat. Und dazu eben diese, ja, es ist ein ganz hypnotischer Film. Es ist so schwer, auch drüber zu erzählen. Es ist zweimal fast dieselbe Reise mit denselben Leuten, nur halt 30 Jahre später. Und der Gag an dem ganzen Film ist halt, dass er halt immer oder die gleichen Stellen abfährt und man dann eben sieht, wie hat sich das verändert in 30 Jahren oder wie hat sich eben Kara Makate verändert, der eben als Junger wirklich ein toller, ich möchte nicht sagen Krieger, aber ein voller Selbstbewusstsein und eine starke Persönlichkeit da ist und der Alte eben an Alzheimer leidet und sich nicht mehr an einfachste Dinge oder auch seine Herkunft erinnern kann. Aber es ist eben dieselbe Reise mit demselben Grund, mit denselben Leuten so ungefähr. Also klar, einmal der Deutsche und einmal der Amerikaner, aber beide wollen diese geheimnisvolle Pflanze für Dinge. Es ist eigentlich auch so ein MacGuffin. Also nicht die Pflanze ist das, was es da in dem Film geht, sondern wirklich um diese Reise und über diese Deutungshoheit von vielen. Ich meine, das Lexikon spricht da viele Sachen an, Kolonialisierung natürlich spielt eine große Rolle, eben Tradition, Moderne. Aber man kann da auch noch so viel mehr, könnte man da reinlesen.
Spielen die deutschen und amerikanischen Anthropologen, die sich da auf diese Reise begeben, spielen die eine nennenswerte Rolle oder sind die tatsächlich auch nur sowas wie die Protagonisten gewordenen MacGuffins? Also will heißen, die tauchen da auf und der Rest des Films gehört eigentlich dem Karamakartell.
Nee, die beiden sind schon, will ich es nicht sagen, Gegenspieler, Gegenpole.
Ja, okay.
Eben der Theodor Koch Grünberg braucht diese Pflanze, um zu leben, weil er sich im Urwald eine tödliche Krankheit nicht näher spezifiziert geholt hat. Und der US-amerikanische Ethnobotaniker will die eigentlich für Kriegszwecke oder Forschungs... Das schwingt so mit. Das schwingt so zum Schluss ein bisschen mit, weil er eben sagt, eben hier außerhalb des Amazonas ist Krieg und deswegen braucht er die Pflanze. Aber es ist eben viel Interpretationsspielraum. Also der ganze Film ist wirklich Interpretationsspielraum.
Gibt es sowas wie einen klassischen, tatsächlich, weil ich mit dem Film jetzt inhaltlich nichts anfangen kann, mir ist ja nur vom Titel her bekannt und ich mir wenig darunter vorstellen kann, hat er sowas wie so einen klassischen dramaturgischen Bogen, dass man auch sagt, das ist eine Geschichte, die hat ein Ziel, sowas wie einen emotionalen Höhepunkt oder so, oder Spannungsmomente. Ich frage jetzt nicht, weil ich die benötige, sondern einfach nur, um ein besseres Bild machen zu können. Oder ist es einfach nur ein Film, der da sitzt und beobachtet?
Du kannst ihn vergleichen, sag ich mal, mit 2001.
Oh.
Space Odyssey. Also so ungefähr ist auch der Bogen. Du hast klar dieses Konfliktpotenzial. Ich meine, es sind zwei Männer in einem Boot. Der eine ist Indio, der andere ist weiß. Ja. Das hast du immer. Und da gibt es auch einen Bogen, der in einem Climax endet und so weiter und so fort. Aber overall ist es wirklich so, kann man sich ein bisschen wie 2001 auch vorstellen.
Wow, ein speichelhafter Vergleich. Ich muss mir das jetzt mal hier auf die gedachte Watchlist setzen. Ich pflege tatsächlich keinen, aber klingt echt spannend.
Ja, aber es ist sehr schwer, über diesen Film danach zu reden, weil man kann es runterbrechen, zwei Menschen eben mit unterschiedlichen Ansichten sitzen in einem Boot und fahren den Amazonas lang.
Gibt es einen Moment oder eine Szene, die Poesie oder die Schönheit des Films so für dich auf den Punkt bringt?
Ja, absolut. Gut, dass du es sagst. Und zwar, als wir zum ersten Mal den alten Karamakate sehen und da beginnt die Szene an der Zeichnung auf dem Felsen. Und die Kamera fährt langsam zurück und gibt immer mehr Preis von dieser Zeichnung und fährt weiter zurück. Und dann sehen wir eben, dass der alte Karamakate diese Zeichnung weiter vollendet. Und das ist eine zauberhafte Einstellung. Auch eine tolle Szene, die danach kommt, weil es dann da, wo wir zum ersten Mal den US-Ethnobotaniker sehen, der dann dort in die Szene seinen Auftritt hat. Das ist toll. Es gibt auch einen ganz lustigen, so einen ganz, ganz simplen Trick, wie er die beiden Zeitleisten so einfach überblendet. Und zwar ist eine Flussmündung oder eine Flussabzweigung und die Kamera steht da genau dran. Und von der linken Seite kommt das Boot mit den 1900 Protagonisten, also Theodor Koch Grünberg und jungen Karamakate. Und die fahren da rein oder aus dem Bild raus und dann schwenkt die Kamera einfach nur rüber und dann kommen von rechts die Alten, die oder 30 Jahre später. Total simpler Trick, aber funktioniert wunderbar.
Er erinnert mich so ein bisschen daran, wie du jetzt auch gerade damit kämpfst, die Schönheit des Films so auf den Punkt zu bringen an deinem Bericht von Climax. Das ist so. Ja. Filme, die sich eben schwer greifen lassen und in ein paar Sätzen zusammenfassen lassen. Aber ja. Ich habe ein Gefühl dafür, glaube ich, gewonnen. Und das klingt sehr reizvoll.
Es ist ein wirklich schöner Film. Ja, regt auch zum Denken an. Also wir hatten hier mal bei uns auch eine Ausstellung von einer südafrikanischen Künstlerin im Museum. Die hat sich auch diese Kolonialisierung und diese Aneignung der Kultur, die kolonialisiert wird, so zum Thema gemacht. Und das erinnert mich auch immer so der Film so dran. Das spielt da auch immer mit. Ich meine, natürlich kommen christliche Missionare vor und da wissen wir ja alle, wie gut das immer endet, sowas. Das schwingt schon auch mit. Gut, vielleicht ist das ist auch das, was das Lexikon sagt, diese westliche Erzählweisen. Du erwartest es ja als Zuschauer.
Ja.
Auch mit drin. Nee, sehenswert.
Klingt für mich so ein bisschen wie, wie hier heißt der Werner Herzog-Film, ein bisschen wie Aguirre mit umgekehrten Vorzeichen, also aus einer anderen Perspektive.
Ist ja auch immer so ein, so ein wiederkehrendes Thema, diese Reise ins Herz der Heart of Darkness. Und der Amazonas spielt ja da auch immer so eine Rolle in dieser Geschichte. Ich meine, es ist faszinierend. Also diese Bilder von dem Urwald, da, ja, ist toll.
Meine To-Do-List wird noch länger und ich danke dir dafür, für den Tipp.
Bitte, bitte. Aber ich kann versprechen, nächste Woche wird es genau andersrum.
Ich bin gespannt, ja.
Wir sehen uns, Patrick, bei Tee.
Oder hören uns. Mal gucken.
Ja, genau.
Bye, bye.
Mach's. Ciao.